Halleluja. Lasst uns Platz nehmen. Du bist würdig zu nehmen Lob, Dank, Preis und Anbetung. Vater, ich danke dir, dass wir Jesus haben, dass wir jetzt heute Abend Jesus anbeten dürfen, den König aller Könige, den Herrn aller Herren. Dir sei Ehre, Herr Jesus Christus. Halleluja, Halleluja. Amen. Preis Gott. Heute wollen wir uns über die Gnade unterhalten. Wie lange die Gnade andauert. Wann ist die Gnade zu Ende? Wie viel Gnade habe ich? So, wir wollen uns Gedanken über die Gnadenzeit machen, in der wir leben. Kannst du ein bisschen unser Echo, ich habe zu viel Echo irgendwo drauf. Irgendwo Echo drunter machen. So, jetzt hört sich besser an, okay? Gott ist gut. Amen. Preis dem Herrn. Ich lade euch ganz herzlich ein für morgen. Morgen geht es ums Essen für die Seele. Womit ernährt man seine Seele? Was ist die Speise für die Seele? Kartoffel, Mehl, Fleisch, Wasser. Von was lebt die Seele? Der Mensch lebt nicht von Brot allein. Und lasst uns dann weitermachen. Und wir werden weitermachen an diesen Gedanken. Was braucht der Mensch? Er darf nicht Steine fressen. Nur einfach Materialismus und irdische Sachen, sondern er braucht was Geistliches. Die Seele nährt den Menschen. Wird das Thema sein? Am Sonntag, da haben wir schon ersten Advent, die Zeit vergeht sehr schnell, wird das Thema sein, wie wird man ein Gewinner? Wir werden über die Adventsgestalten uns Gedanken machen. Und das sind alles Gewinner. Die wurden vom Heiligen Geist geführt, vom Heiligen Geist geleitet. Simeon oder die Hanna, die kamen auf Anregung des Geistes in den Tempel. Also ist eine aufregende Zeit, die Adventszeit. Und ich lade euch ganz herzlich ein. 30. November. Und dann am Mittwoch wird das Thema sein, kauft die Zeit aus. Am Donnerstag werden wir um 16 Uhr Gemeinde-Adventsfeier haben. Und auch da lade ich herzlich ein. Bring irgendwas mit, was Nettes, Süßes. Ja, was Liebliches. Gott möge dich segnen. Ich lade euch ganz herzlich ein. So, und ich fahre jetzt fort. Gnade ist ein Geschenk. Wir sind Beschenkte eigentlich. Ich habe die Gnade nicht verdient. Und Paulus sagt einmal, wer sich rühmen will, der soll sich der Gnade rühmen und nicht seine Leistung, seine Abstammung, seine Bildung, seinem Vermögen, seinen Fähigkeiten. Gnade ist ein Geschenk und liegt für jeden bereit. Der muss nur abholen. Die Gnade musst du nur abholen. Ist abrufbereit. Die Gnade wartet auf jeden Menschen. So, ich bin, was ich bin, allein aus Gnade. Das war auch das große Suchen von Martin Luther in der Reformationszeit. Wie finde ich einen gnädigen Gott? Wie finde ich einen gnädigen Gott? Und dann bekommt Paulus auch von Gott die Antwort, die Weisung, als er dann gebetet hat, lieber Gott, nimm das weg und das weg und das weg und das weg und das ist nicht und das ist nicht und das ist nicht. Weißt du, wir wollen, dass Gott uns alles wegnehmen. Gott nimmt uns überhaupt nichts weg. Soll ich dir die Lösung des Problems sagen? Gott sagt, lass dir an meiner Gnade genügen. Meine Kraft ist in den Schwachen mächtig. Du musst nicht das loswerden und das loswerden und das loswerden. Am Schluss bist du nackt. Dann bist du entlaubt. Verstehst du, hast du überhaupt nichts vom Leben. Das nimm weg und das nimm weg und das nimm weg. Gott will, dass wir die Dinge richtig gebrauchen. Unter der Gnade, der Gnadensonne Gottes. Gnade ist für dieses Leben, für den gefallenen Menschen. Gnade ist die Kraft, um die Sünde zu besiegen, um Herr über die Rebellion zu sein, Herr zu sein über die negativen Gefühle. Wir dürfen Gefühle haben, aber wir sollten nur positive Gefühle haben. Gute, schöne Gefühle. Die Gnade ist dazu da, dass wir das Schlechte bekämpfen und das Gute behalten. Gnade wird es einem gegeben, solange die Sünde gibt, solange die Sünde in dieser Welt existiert, solange gibt es Gnade. Gnade hört also erst auf, wenn es keine Sünde mehr auf dieser Welt gibt. Wenn es keinen Teufel mehr auf dieser Welt gibt. Gnade hört erst auf, wenn wir nicht mehr im Fleisch sind, sondern wenn wir im Geist sind. Dann hört die Gnade auf. So, solange wir aber in der Welt sind, brauchen wir die Gnade, sind wir von der Gnade abhängig. Und Gnade wird so lange gegeben, gilt so lange, solange du lebst. Also in dem Augenblick, wo du die Augen zumachst und stirbst, hört die Gnade für dich auf. Verstehst? Dann stehst du in der Gegenwart Gottes. Dann brauchst du keine Gnade mehr. So, du bist begnadigt. Wir werden hier auf dieser Welt begnadigt. Zwar gilt die Gnade für die letzte Gerichtsverhandlung, aber diese Gerichtsverhandlung ist jetzt schon vorbei für dich. In dem Augenblick, wo du Gnade gefunden hast und aus dieser Welt gehst, durch Jesus Christus und den Heiland und seine Liebe und du weißt, ich bin erlöst, hast du die Gnade und nimmst die Gnade mit in die Ewigkeit. So, die Gnade gilt nachher für die Ewigkeit. In der Ewigkeit brauchst du gar nicht mehr die Gnade, denn da ist nur noch die Liebe Gottes da. Du liebst den Herrn von ganzem Herzen. So. Nach dem Tod brauchst du keine Gnade mehr, da bist du schon begnadigt. Du hast die Gnade gefunden, hier zu Lebzeiten. Und wir müssen die Gnade zu Lebzeiten finden, nicht nachher, wenn der Zug abgefahren ist. Dann, lieber Gott, hilf mir bitte schnell. So, das alles, was danach du sein wirst, das bist du sowieso schon aus Gnaden, weil der Herr schon alles in dir hineinprojiziert hat, hineingelegt hat. Und das alles aus Gnaden. Was wir sind allein aus Gnaden. Die Wirksamkeit der Gnade hört für dich persönlich, wenn du aus dieser Welt weggehst, hört sie nie mehr auf, denn die Liebe hört nicht mehr auf. Alles andere hört auf, Hoffnung hört auf, Glaube hört auf, Zungensprache hört auf, die ganzen Gnadengaben hören auf, die ganzen Charismen hören auf. Gnadengaben sind Charismen, Geschenke, die brauchst du nicht mehr. Das Einzige, was nachher für die Ewigkeit existiert und bestehen bleibt, ist die Liebe Gottes. So, du bist einmal begnadigt und du musst nicht jeden Tag begnadigt werden. Verstehst du, wer die Gnade gefunden hat, wer gerechtfertigt ist, so wie dieser Zöllner, der aus dem Tempel ging und nur sagte, Gott sei mir Sünder gnädig, hat die Gnade erlebt und der wird gerechtfertigt von dannen. Der Kämmerer, der sich bekehrte, der zog fröhlich seine Straße weiter. Der ist nicht mehr nach Jerusalem zurückgepilgert. So, die Gnade kann nicht widerrufen werden. Wenn du einmal begnadigt bist, bist du begnadigt. Verstehst? Du wirst, wenn wir vor Gott mal Rechenschaft ablegen und ins Gericht kommen würden, ist nur, weil wir die Gnade nicht richtig gebraucht haben. Die Gnade nicht richtig ausgelebt haben. Aber wenn du die Vergebung hast, der Sünden, die Gnade hast, hast du sie für den Rest deines Lebens. Wenn du aufpasst, wirst du behalten bis in alle Ewigkeit. Bleiben in Christus, ist dann angesagt. Es gibt Gnade für dich, nur einmal. Und wenn wir einmal im Himmel sein werden, werden wir fragen, und da werden wir erstaunt sein. Also ich werde einige Fragen an den lieben Gott haben, an Petrus oder Erzengel Gabriel oder wen auch immer. Ich suche hier Menschen, die waren so fromm, so religiös, so heilig, so scheinheilig, so gerecht, und die sind nicht da. Und die Lumpen, für die ich dachte, dass die nicht in den Himmel kommen, da wimmelt der Himmel voll von solchen Menschen. Und dann werde ich auch mich selber fragen, Gott, warum bin ich hier? Und ich werde eine Antwort bekommen, von egal von wem, das ist alles Gnade. Du bist aus Gnaden hier und das ist nicht der Verdienst und das ist nicht durch die Religion, so wie dieser Pharisäer, der, Gott, ich danke dir, dass ich jeden Sabbat in die Kirche gehe, dass ich jeden Tag das und das mache, dreimal am Tag bete. Verstehst? Es geht nicht durch deine menschliche Leistung, was du bist. Das ist alles Gnade. Warum bin ich hier? Aus Gnade. Warum bist du in der Gemeinde heute Abend? Ist auch Gnade. Ist ein Barmen Gottes. Wer im Himmel einmal sein wird, der wird aus Gnaden dort sein. Nur aus Gnaden. Nicht, weil es zu einer besonderen Rasse abstammt oder eine besondere Religion hat, ein tolles Gebetsbuch oder eine besondere Frömmigkeit an den Tag legt. Nein, wir werden im Himmel sein aus Gnaden. So einfach, so einfach. Im Himmel werden nur Begnadigte sein. Im Himmel wird es keine Juden geben, keine Deutschen geben, keine Heiden geben, keine Christen geben. Dort wird es nur Begnadigte geben. Egal wer, wo der auch herkommt. Es wird nur ein Begnadigter dort sein. Wer die Gnade nicht angenommen hat, der wird nicht dort sein. Der kann noch so fromm sein, der den Zug verpasst. Und heute kann jeder die Gnade Gottes bekommen. Das ist so einfach. Die Hände Gottes sind ausgebreitet. Kommt her, kommt her, kommt her. Deshalb wurde Jesus am Kreuz festgenagelt, sodass er jeden empfangen kann. Endgültig. Das ist Gnade. Vom Kreuz geht aus die Gnade. Und solange der Mensch lebt und solange Atem in ihm ist, kann er die Gnade erleben. Wenn er aus dem 16. Stockwerk runterspringt und sich das Leben nimmt und solche Leute gibt es, weißt du, bis du da unten ankommst, da spielt sich das ganze Leben ab, die ganze Ewigkeit. Verstehst du? Und wenn du in diesem Moment jetzt denkst, Mensch, habe ich jetzt Blödsinn gemacht. Herr, vergib mir. Oder Herr, sei mir gnädig. Und bevor du unten aufprallst, hast du die Gnade gefunden. Wir sollten den Menschen Hoffnung machen. Selbstmördern sollten wir Hoffnung machen. Egal, was passiert, egal in einem Unfall, wenn du verwickelt wirst. Weißt du, das ist auch nichts anderes. Da bist du in einer Katastrophe drin und du sagst, Herr, sei mir gnädig. Und in dem Moment hast du die Gnade empfangen. Da musst du nicht lange Gebete sprechen. Herr, hilf! Und schon ist die Hand des Herrn ausgestreckt. Und da wird der arme Petrus rausgezogen. Mit der Sendung Jesu hat die Gnadenzeit voll begonnen. Natürlich ist das nicht der Anfang. Der Anfang hat viel früher angefangen, vielleicht ein paar hundert Jahre davor. Aber zuerst mal die Sendung Jesu, die Offenbarung Jesu und die Kreuzigung Jesu ist der Beginn der Gnade Gottes. Solange Jesus am Kreuz hängt, und seine Hände ausgebreitet hat, dann heißt es, kommt her, ihr Menschenkinder. Jesus sagt, ich bin gekommen, dass sie das Leben und volles Genüge haben oder das Leben in Fülle haben. Gnade bringt göttliches Leben und ewiges Leben. Was ist Gnade? Heute mache ich ein bisschen Theologie und ich denke, das ist manchmal wichtig, dass wir wissen, ich bin erlöst aus Gnaden. Ist so einfach. Und doch so kompliziert ist zu begreifen, dass ich aus Gnaden erlöst bin. Und es beginnt mit dem öffentlichen Wirken Jesu. In Lukas Kapitel 4, Vers 18 und 19 heißt es, der Geist des Herrn ist auf mir, weil er mich gesalbt hat, zu verkündigen das Evangelium den Armen. Er hat mich gesandt, zu predigen den Gefangenen, dass sie frei sein sollen, und den Blinden, dass sie sehen werden sollen, und dass sie zerschlagen, dass sie frei sein und ledig sein sollen, und zu verkündigen das Gnadenjahr des Herrn. Und dann sagt Jesus in Nazareth, und diese Schrift hat sich heute vor euch erfüllt. Nicht nur vor den Nazarener, die das zugehört haben, nein, heute hat sich dieses Schriftwort erfüllt, eine unerhörte Aussage. Hier erfüllen sich die alttestamentlichen Prophezeiungen. Heute hat sich das Wort vor euch erfüllt. Heute, das gilt also für dich und mich, für alle, die das Wort Jesu hören. Es ist vollbracht, der hat die Gnade empfangen. Obwohl es noch nichts vollbracht ist, das ist erst der Anfang, das ist nur den Stein ins Rollen gebracht. Mit der Sendung und der Ankunft des Messias beginnt Gottes Werk, Gottes Gnadenzeit mit uns. Das ist die Zeit des Heils, und zwar für die ganze Welt, nicht nur für die Juden. Jesus starb nicht nur für die Juden und nicht nur für die, die dort am Kreuz unten waren. Die Gnadenzeit umfasst nicht nur alle Menschen, sondern auch alle Dimensionen des menschlichen Daseins. Alles, was der Mensch ist. Jede Kreatur heißt es plötzlich. Und das ist Gnade. Und die ganze Schöpfung wartet auf die Erlösung der Kinder Gottes. Wir sind erlöst und wir werden erlöst. Das ist so widersprüchlich. Du musst also diese Theologie begreifen. In Jesus erfüllen sich alle Lebensverheißungen Gottes. Durch Jesus ist Gott unter uns und durch Jesus ist Gott in uns. Preis dem Herrn durch den Heiligen Geist. Die ganze Lebensfülle Gottes wird zur Wirklichkeit. Das ist Gnade. Natürlich sieht man an uns gar nicht so viel. Was hat sich bei mir verändert? Ich weiß noch, als ich getauft wurde und aus dem Taufwasser rauskam, dann kam ich in den Umkleideraum und da war ein Spiegel, habe geguckt, lieber Gott, was hat sich jetzt bei mir verändert? Das Einzige, was bei mir verändert hat, ich war pitschnass. Und dann hat Gott mich etwas gelehrt, nach und nach. Wir schauen immer auf äußere Veränderungen. Das Große passiert innen drin im Verborgenen. Und das ist Gnade. Dass es so still und klamm heilig, das Heil Gottes in uns offenbar wird, ohne dass wir groß merken, das brauche ich nicht mehr und das brauche ich nicht mehr und das mache ich nicht mehr und dort gehe ich nicht mehr hin und das nehme ich an. So, wir sind erlöst durch Gnaden, aber wir sind noch nicht vollendet. Geschwister, und das ist in dieser Diskrepanz, in diesem Widerspruch zu leben, ich bin erlöst und ich warte auf die Erlösung. Jeden Tag neu. So, das steht noch aus, diese ganze praktische Ausführung. Was auf Golgatha vollbracht wurde, ist nur die Erlösung selbst, das Opfer. Die Erlösung wurde bezahlt für mich, ich wurde erkauft, es wurde besiegelt. Das ist also, was passiert ist. Und jetzt warte ich auf die praktische Seite, dass es sich bei mir auswirkt. Und bei mir wirkt sich erst aus, wenn ich diese Erde verlassen habe. Das klingt paradox und es ist schwierig zu verstehen, aber solange ich hier im Fleisch lebe, ringe ich um die Erlösung, verlasse mich aus Gnaden, dass alles, was bei mir jetzt in den nächsten 1000 Jahren passiert, dass es alles Gnade sein wird. Dass ich im Himmel bin und ich frage, wie bist du da reingekommen? Aus Gnaden. Aus Gnaden. Ist ein Wunder. Gnade ist ein Wunder, das nur Gott schenkt. Der Grundstein, bei der Kreuzigung wurde der Grundstein gelegt. Für unser Heil, für unsere Erlösung. Aber der Bau ist noch lange nicht fertig. Das ist nur der Grundsteinlegung. Mit deiner Bekehrung, ja, da ist nur das Fundament gelegt worden. Aber der Bau ist noch lange nicht fertig. Und bei deiner Geisteserfüllung, da ist nur das Richtfest. Weißt du, da ist nur das Dach gedeckt jetzt mal. Aber du bist noch nicht fertig. Da geht dann den Innenausbau, dann der ganze Inneneinzug, das Haus einnehmen, das Haus dann segnen und so weiter. Da ist noch so viel Arbeit. Aber durch die Kreuzigung, durch das, was auf Golgatha geschah, wurde die Tür zum Himmel aufgestoßen. Der Vorhang zerriss im Tempel. Das ist ein ganz wichtiger Fakt. Jetzt kann jeder, der im Heiligtum ist, im Vorhof ist, der ist gleich schon im Allerheiligsten. Bei dem lieben Gott selbst. Bei dem Gnadenthron. So, dann sind wir schon bei dem Herrn. Also der Vorhang zerriss. Und dabei sind wir aber noch lang nicht im Himmel. Aber ich sehe jetzt Gottes Gegenwart. Ich muss nicht sterben. Ich muss nicht sterben. Wir müssen das Ding noch ein bisschen umbauen. So, das ist ein neues Mikrofon und das muss jetzt noch umgestellt werden. Wenn ich mich ein bisschen bewege, dann kratzt das irgendwo. So. Aber jetzt sind noch Kämpfe zu bestehen. Anfechtungen. Und jetzt warte ich auf den Sieg. Und der Sieg wird erst, wenn ich durch die Arena durchlaufe, durch den Sieg und einlaufe und es ist gesiegt. Wir haben gesiegt. Wir haben geschafft durch die Gnade Gottes. Das ist dann die Vollendung. Dann kommt dieser Siegeskranz. Paulus sagt, ich habe den Glauben gehalten, den Kampf gekämpft und den Lauf vollendet und mir ist beigelegt die Krone der Gerechtigkeit. Und nicht nur mir, sondern allen, die seine Erscheinung lieb haben. So, wir leben in dieser Welt. Wir sind nicht von der Welt und die Auferstehung Jesu ist perfekt und weil Jesus lebt, lebe ich auch morgen. Dem Tod ist die Macht genommen, der Tod hat keine Macht mehr an uns. Wir können den Tod auslachen und sagen, was willst du, mein Freund? Du bist nur mein Helfer. Also wenn du mich jetzt tötest, bringst du mich nur in den Himmel. Verstehst du? Oder wie jeder Bruder von Pavel Ignatow, der Vater, sagte, als die Geheimpolizei in Bulgarien ihn erschießen wollte, weil entweder sagst du deinem Gott ab und da bist du ein toter Mann. Dann sagt der Vater, bitte drücken Sie den Knopf ab, dann bringen Sie mich gleich in den Himmel. Und dann sagt der Soldat oder der Geheimpolizist, diese Freude werde ich Ihnen nicht machen. Und deshalb lässt der Teufel dich lange leben, weil er dir keine Freude machen will, denn du bist ganz schnell beim Heiland, sobald du stirbst. Wir sind gerettet auf Hoffnung. Und wir wissen, mein Erlöser lebt. Und im Augenblick leben wir in der Zeit des schon und noch nicht. Das ist so eine widersprüchliche Zeit. Weißt du, wir wissen, der Sommer kommt, aber der ist noch nicht da. Schon und noch nicht. Das Reich Gottes ist in Jesus, ist schon angebrochen. Es ist schon inwendig in mir, aber noch nicht endgültig offenbart, was ich einmal sein werde. Und auf diese Offenbarung warten wir alle miteinander. Was die Gnade aus mir gemacht hat. Die Liebe Gottes, was die aus mir gemacht hat. Wir sind noch nicht vollendet und stehen doch schließlich auf die Verheißung. Wir haben diese Verheißung, wir haben die Garantie schriftlich, wir haben schon die Anzahlung durch den Heiligen Geist, das Angeld, das Pfand, alles aus Gnaden. Jetzt ist die Zeit, also des Unterwegsseins noch, des Wartens, des Suchens, des Ringens, des Kämpfens, die Zeit der Bedrängnis, die Zeit der Bewährung. Jetzt ist die Zeit, wo das Evangelium noch gepredigt wird allen Völkern. Die Zeit, wo wir missionieren, die Zeit, wo die Gemeinde Jesu gebaut wird, die Zeit, dass wir die Gnade genießen und die Gaben, Gnadengaben genießen. Und Gott hat viel mehr zu geben, als nur die Erlösung. Viel mehr als die Erlösung. Gott hat noch so viel Gnadengaben, Charismen für uns bereitet. Die größte Gabe, das größte Charisma ist Jesus Christus. Und dann der Heilige Geist ist eine Gabe Gottes und dann die ganzen Fähigkeiten dann in dir geweckt werden. Erwecke die Gabe, die durch den Heiligen Geist bei der Handauflegung dir gegeben worden ist, schreibt Paulus in Timotheus. Die Zeit, und das ist diese Zeit, wo wir hier unten sind, ist eine Zeit des Wachsens und Reifens. Und du merkst, du wächst im Alter, du wirst immer stärker und kräftiger. Also, größeren Brustkorb. Ja, du wächst. Ist die Zeit der Bewährung, die Zeit des Reifens. Mir hat jemand zum 60. Geburtstag ein so Bildchen geschenkt und da steht, mit 60 altert man nicht mehr, ab 60 reift man. Ab 60 reift man. So, jetzt beginnt die Zeit des Reifens. Unser Glaube, unsere Gotteskindschaft entwickelt sich, wir freuen uns über unser Heil, nicht nur über unsere Heilung, sondern ich bin erlöst. Welch Glück ist, erlöst zu sein. Ich genieße die Erlösung mehr und mehr. Und in dieser Zeit werden wir von Gott getragen, während wir hier unten sind. Das ist alles Gnade. Dass es mit uns noch nicht aus ist. Dass wir versorgt werden, dass wir geführt werden. Das ist alles Gnade, dass Gott dich führt. Und die Gemeinde Jesu ist der unsichtbare Leib des Herrn. Und wir sind seine Glieder. Und dass ich dazugehören darf, das ist Gnade. Deshalb ist es so ein köstliches Ding, wo das Herz fest wird. Wo jeder seinen Platz findet, wo er hingehört. Du bist kein streunender Hund mehr. Weißt du, der streunende Hund, wenn die Gäste weg sind, dann lassen sie dich wieder bleiben und musst gucken, wer als nächstes dich aufnimmt. Aber wir sind Kinder Gottes, wir werden Lieblinge Gottes, wir werden von Gott gehalten, geführt und getragen. bei allem Streit und Zwist in dieser Welt, in der Zeit der Anfechtung, wo wir drin sind, wir gehören Jesus. Und das ist Gnade. Ich gehöre zu Jesus aus Gnaden. Nicht, weil ich so nett bin und so christlich bin. Meine Bibel sagt in Römerbrief, es ist nichts mehr Verdammliches an denen, die in Jesus Christus sind, die unter der Gnade sind. Unser Leib ist noch nicht vollendet, es ist noch im Werden. Eigentlich, ich dachte, ich bin schon fertig, aber ich bin noch lang nicht fertig, ich bin immer noch im Werden. Immer wieder entdecke ich was Neues, immer wieder entwickelt sich mein Leben, immer wieder entsteht was Neues. Und die Bibel sagt, alles, was wir auf dieser Welt erleben, ist Stückwerk. Und das ist Gnade, dass du dich zufrieden gibst. Du musst nicht immer das Ganze gleich haben. Viele Leute möchten alles oder nichts. Verstehst du aber, sei zufrieden mit dem Stückwerk. Mit der Gnade, lass dir an meiner Gnade genügen. Das ist so leicht gesagt und so leicht geplappert und so leicht nachgesprochen. Aber sich das wirklich genügen zu lassen, ich habe genug. Auch wenn ich nur Wasser und Brot habe. Ich habe genug. Jesus ist in uns. Aber wir sind noch nicht bei Jesus. Verstehst du, das ist dieser Widerspruch, dieses Zerrissensein, diese Spannung, in der ich lebe. Wir sind beteiligt am Reich Gottes, haben Anteile dran. Aber wir sind noch nicht am Ziel. Wir träumen vom Reich Gottes. Dein Reich komme, beten wir im Vater unser. Jesus hat uns vor Gott gerecht gemacht, begnadigt. Also ich bin ohne Sünde, auch wenn ich noch so viele Fehler habe. Das ist Gnade, dass ich ohne Sünde sein darf. Denn jeder, der aus Christus geboren ist, wiedergeboren ist, der ist sündlos. Auch wenn die Sünde an uns anklebt. Ich bin ein Sünder und ich bleibe ein Sünder bis zum Rest meines Lebens. Aber ich habe keine Sünde. Die Sünde ist weggerollt. Abgewischt. Auch wenn ich Fehler habe, ich hab den Zugang zum Gnadenthron Gottes. Der Vorhang ist zerrissen. Ich kann jederzeit kommen. Ich muss nicht warten bis Silvester. Ich kann Tag und Nacht zum Heiland gehen und sagen, Herr Jesus, du, da bin ich wieder gestrauchelt. Habe ich wieder was geschluckt. Wieder was falsch gemacht. Und die Bibel sagt, die da an Jesus Christus glauben, wenn sie etwas Giftiges trinken, wird es ihnen nicht schaden. Das ist nämlich damit gemeint. Nicht nur, dass du eine Pulle irgendwas trinkst. So, wenn du etwas Giftiges trinkst, wenn du dich irgendwo versündigst, vergreifst, die Schlange dich irgendwo sticht, der Teufel dich irgendwo angreift, du hast Zuflucht bei Jesus. Du hast Gnade. Also in dem Namen Jesu kommst du und sagst, oh, der Teufel hat mich wieder verführt, mir in eine Falle gestellt, bin wieder gefallen. Und der Heiland sagt, steh auf und geh weiter. Der wird dich nicht in die Knie zwingen und jetzt wirst du auf die Knie rutschen. Nein, du hast Gnade bekommen. Und wir leben aus der Gnade. Wir sind alles Gnadenkinder. Und wir sollen deshalb großzügig mit den anderen umgehen, denn wir sind alles Begnadigte. Du brauchst Gnade, ich brauche Gnade, wir alle brauchen Gnade. Und weh, wenn du nicht gnädig bist, dann wirst du auch keine Gnade haben. Genauso wenig, wie du keine Vergebung haben wirst, wenn du nicht vergibst. So, wir haben seine Gerechtigkeit, wir haben die Gnade. Und jetzt müssen wir diese Erkenntnis umsetzen, in unser Leben transportieren, dann diese Gnade auspacken, so wie ein Weihnachtsgeschenk, und dann in unser Leben umsetzen, sich mit Christus zu identifizieren. Ich bin in Jesus eine neue Schöpfung. Durch den Heiligen Geist sind wir Teilhaber an Gott und haben Verbindung mit Gott. Und wir können jederzeit mit Gott reden, telefonieren, egal was ist. Wenn ich mal was nicht verstehe in dieser Welt, in meinem Leben, kann ich anrufen, oh lieber Gott, das ist mir zu schwer, kannst du mir erklären? Und ich sage dir, aus Gnaden wird er dich informieren und dir die Sache offenbaren. So, das ist diese unsichtbare Verbindung, die du hast, diese verborgene Verbindung, die kannst du niemand erklären und die muss auch niemand erklären. Hör auf, den Leuten zu erklären, was die Gnade ist. Du bist begnadigt. Deine Schulden sind bezahlt. Deine geistlichen Schulden. Die Schulden vor Gott. In Johannes 20, Vers 17 spricht Jesus zu der Maria, rühr mich nicht an. Du bist ein ganz heikles theologisches Thema. Rühr mich nicht an. Obwohl er ein paar Stunden später dem Thomas erlaubt und sagt, leg deine Finger in meine Wunden. Aber zu Maria sagt er, rühr mich nicht an. Denn ich bin noch nicht aufgefahren zum Vater. Geh aber hin zu meinen Brüdern und sag es ihnen. Ich fahre auf zu meinem Vater und zu eurem Vater und zu meinem Gott und zu eurem Gott. Erst wenn ich verherrlicht bin. Und jetzt ist Jesus bei Gott, beim Vater. Er ist dort aufgefahren, zu deinem Vater und zu meinem Vater. Und jetzt verbindet er uns. Jetzt kannst du Jesus anrühren. Wir leben in und aus Christus, aber wir sind noch nicht bei Christus. Rühr mich nicht an. So, nur nebenbei, weil manche Leute da ein bisschen so in Gefühle verfallen und sich nach ihren Gefühlen richten. Du brauchst, wenn du die Gnade erlebt hast, brauchst du keine Gefühle. Du musst nur wissen, meine Schulden sind bezahlt. Der Schuldbrief, der Anklageschrift ist zerrissen, obwohl nicht zerrissen, sondern ausgelöscht. Die findest du nicht mehr. Die gibt es, diese Akte, nicht mehr. Ich finde es ganz toll. So, wir sollen Christus bezeugen, aber wir dürfen ihn nicht nur für uns vereinnahmen. Rühr mich nicht an, das ist mein Jesus. Nein, lass ihn, er ist der Vater aller Gläubigen und der Heiland aller Gläubigen. Ich werde nie vergessen, weißt du, manche Beerdigungen sind mir so nachgegangen und ich habe in Lichtenberg dort einen überzeugten Atheisten und Kommunisten beerdigt und ich durfte alles sagen, also Narrenfreiheit habe ich dort gehabt, ich durfte alles sagen, aber ich musste einen Satz sagen und er konnte sein Ideal nicht verwirklichen. Ich bin nach Hause gegangen, habe den Satz gesagt, ich habe getan, was die Leute wollten, er konnte sein Ideal nicht verwirklichen. Aber ich habe für mich dann nach Hause gedacht, konnte ich mein Ideal verwirklichen? Kannst du dein Ideal verwirklichen? Und ich habe sehr viel nachgedacht, konnte der Apostel Paulus sein Ideal verwirklichen? Und dann bin ich sogar auf Jesus gelandet. Auch Jesus konnte sein Ideal nicht verwirklichen. Am Schluss laufen sie alle weg. So, gibt es irgendwo einen Menschen, einen Apostel oder einen Jünger, der sein Ideal verwirklichen konnte? Gewiss, es wird ein paar Dumme geben, aber die dann keine Erkenntnis haben und denken, ja, ich habe mein Ideal verwirklicht. Aber wenn ich ganz ehrlich bin, der Mann hat so eine große Wahrheit aussprechen lassen. Das hat er im Testament festgelegt. An seinem Grab muss gesagt werden. Und er konnte als Kommunist, der mit Ulbricht und Wilhelm Pieck und all diese Politklößen gekämpft hat, an vorderster Front, und er konnte sein Ideal nicht verwirklichen. Ja. Gott konnte sein Ideal selbst nicht mal verwirklichen. Schau, was aus Israel geworden ist. Sie haben ständig abgesagt, ständig ums goldene Kalb getanzt. Konnte die Kirche das Ideal verwirklichen in den letzten 2000 Jahren? Verstehst? Schau die Ideale an. Weißt du, die vom Leben nichts erwarten, die glauben, ich habe mein Ideal verwirklicht. In Bayern, weißt du, die Bayern haben nicht nur gute Luft, die sind auch religiös, gut katholisch. Und die haben überall so ihren Herrgottswinkeln. Weißt du, so Kreuz an der Straße. Und in der Gegend, wo wir wohnten, da war auch so ein Herrgottswinkel. Und da hat irgendjemand mit Füllstift oder was weiß ich, mit Kugelschreiber eingraviert, hat in diesem Kreuz und so weiter. Also steht der Gekreuzigte. Dann der Mutter Maria und. Und dann hat er drunter geschrieben, der Herrgott wird schon machen. Verstehst du? Und das war so drin, haben welche probiert auszulöschen. Aber dann haben sie es doch stehen gelassen, der Herrgott wird schon machen. Und das ist Gnade. Der Herrgott wird schon machen. Viele verwechseln Kirche mit Christus, Juden mit Jesus oder Israel mit Jesus und so weiter. Das ist ganz was anderes. Verstehst du, der Herrgott wird schon machen. Alle Religionen und alle religiösen Dinge sind nur Einbahnstraßen. Der Herrgott wird schon machen. Nur Jesus und der Heilige Geist verbinden uns mit der Zeit und mit der Ewigkeit. Paulus betet für die Gemeinde in Ephesus. Oder schreibt in Epheser Kapitel 3, Vers 14, deshalb und derhalben beuge ich meine Knie und bete zu ihm, dass er, der Vater, der alle Wesen in der himmlischen und der irdischen Welt beim Namen gerufen hat und am Leben erhält. Ich bete, dass der Vater das macht. Und ich bitte, dass er euch aus dem Reichtum seiner Herrlichkeit beschenkt und euch durch seinen Geist innerlich stark macht. Ich bete. Verstehst du? Das alles ist nur ein Ringen, ein Kämpfen. Ich bete, dass er euch innerlich stark macht. Und ich bitte ihn, dass Christus durch den Glauben, der in euch lebt und ihr in ihm fest in der Liebe verwurzelt seid und bleibt. Und ich bitte ihn, dass ihr zusammen mit der ganzen Gemeinschaft der Glaubenden begreifen lernt, wie unermesslich reich euch Gott beschenkt hat. Ihr sollt die Liebe erkennen, die Christus zu uns hat und die alle Erkenntnis übersteigt. Diese Liebe sollen wir erkennen und so werdet ihr immer umfassenden Anteil bekommen an der ganzen Fülle des Lebens mit Gott. Und Gott kann unendlich viel mehr an uns tun, als was wir jemals von ihm erbitten und uns ausdenken können. So mächtig ist die Kraft, die in uns wirkt. Der Herrgott wird es schon machen. Also, das hat mir so gefallen. Und ich war Gott so dankbar für die Person, die mit ihrer Not dort gebetet hat. Dort bleibt mal, da setzt man sich vor diesem Herrgottswinkel und denkt mal über Gott nach, betet und dann geht man wieder weiter zu seiner Arbeit. Der Herrgott wird es schon machen. Er wird unseren Mangel ausfüllen. Und das aus Gnaden. Weißt du, Die meisten Leute leben von der Gnade. Ich werde nie vergessen, ich habe einen Russlanddeutschen, der sich gerade bekehrt, der hat nicht einmal richtig Deutsch gesprochen, aber der ist Christ geworden, hat sich taufen lassen und kurze Zeit später ist er gestorben. Gestorben. Und da muss ich die Beerdigung machen. Und ich habe keinen Text. Was soll ich so bei jedem frisch bekehrten Neugläubigen, was soll ich da sagen? Und da blätter ich in der Bibel und dann finde ich ein tolles Wort. Der Herr wird unseren Mangel ausfüllen mit seinem Reichtum. Wenn wir einmal im Himmel sind, alles, was wir nicht geschafft haben, schau den Schächer an. Konnte er sich taufen lassen? Konnte er den Heiligen Geist empfangen? Konnte er Zehnten bringen? Konnte er fasten oder sonst noch was? Seine Knochen sind gebrochen worden, mehr nicht. Und er ist im Paradies geworden, hineingekommen, aus Gnaden. Der Herr füllt unseren Mangel mit seinem Reichtum aus. Apostel Paulus bat also den himmlischen Vater, dass die Kinder Gottes erkennen mögen, dass er sie erkennen lassen möge, die Breite, die Länge, die Höhe und die Tiefe der Gnade Gottes. Wenn du das einmal erkannt hast, die Breite, die Tiefe und die Höhe Gottes, hast du so viel erkannt. Das ist mehr, als du dich jemals ausmalen kannst. Es umfasst alle Ebenen, die Breite, die Tiefe, die Höhe und die Weite. Die Gnade Gottes ist unbegrenzt. Die Gnadenzeit hat einmal natürlich ein Ende und darüber will ich auch zu sprechen kommen. Die Gnade hat einmal zu Ende. Wenn du die Gnade verpasst, auf die Gnade nicht achtest oder die Gnade wertlos achtest, so wie dieser Esau, was soll ich für meine Erstgeburt, da kann ich jetzt nichts kaufen. Ich kann nichts kaufen. Esau, Jakob, du kannst die Erstgeburt haben, wenn du willst. So, die Gnade wird irgendwann verspielt. Gott ist langmütig auf der einen Seite, aber irgendwo hört sie auf. Wie lange gilt die Gnade? Dieser Frage will ich nachgehen. Wie lange kannst du die Gnade empfangen und behalten? Wann hört sie auf? Wann hört sie auf? Wann hört die Gnade für den Sünder auf, also für dich und mich? Wann hört sie das auf? Gott geht weiter. Gott, weißt du, wenn der eine nicht will, Gott vergewaltigt niemand. Gott ist ein geduldiger Gott. Gott ist ein gnädiger Gott. Und er sagt, was Hänschen nicht lernt, lernt Hans auch nicht mehr. Also, das ist die Gnade, also er bietet die Gnade an. Morgens, mittags, abends, solange er atmet, bekommt er die Gnade. Aber es gibt einen zu spät. Und ich möchte euch auch darüber ansprechen und einfach hinweisen, die Gnade hört eines Tages auf. Es wird einmal ein böses Erwachen geben. Kein Zurück mehr, keine Wendemöglichkeit. Die Tür wird verschlossen, so steht es in der Bibel. Und Geschwister, es gibt schon jetzt im Leben so viele verpasste Gelegenheiten, wo es kein Zurück mehr gibt. Für manche Frau ist es zu spät, ein Kind zu kriegen. Sie wollen nur Karriere, nur Geld. Das war ihr wichtig. Und jetzt möchte sie gerne ein Kind haben, geht's nicht mehr. Also der Zug ist weg, im Natürlichen. Es gibt kein zu früh, aber es gibt ein zu spät. Israel verpasste die Stunde Gottes, verpasste Gelegenheiten. Wie oft wollte ich euch versammeln, aber ihr habt es nicht gewollt. Er weint sogar über Jerusalem. Israel lehnte Jesus ab. Dafür gibt es keine Entschuldigung und auch keine Schönfärberei. Es ist passiert. Gott geht weiter, ob Israel da mitmacht oder nicht mitmacht, ob mitkommt oder nicht mitkommt. Das Leben geht weiter, ob du oder ich mitkommen oder nicht. Deshalb ist es so wichtig. Einen Moment, ganz kurz aufhalten. Nein, hier ist es.
Mikrofon weiter. Weißt du, Gottes Sache geht weiter. Ob wir mitgehen oder nicht, ob das Volk mitmacht oder nicht, ob die Kirche mitmacht oder nicht, ob die Gesellschaft mitmacht, Gottes Sache läuft weiter. Ob die Menschen versagen, ob der Pastor versagt, schau in den Sendschreiben. Weißt du, Gott sagt, wenn du nicht bekehrst, wenn du nicht umkehrst, wenn du dein Leben nicht änderst, dann will ich dein Leuchter von seiner Stätte stoßen. Und wenn du heute anschaust, in ganz Türkei gibt es keine christlichen Gemeinden mehr. Da kann der Papst kommen, so oft er will. Verstehst? Oder ganz Nordafrika, da gibt es keine christlichen Gemeinden. Der Zug ist abgefahren. Der Leuchter wurde von ihrer Stelle gestoßen. Da kannst du sagen, da sind die Ruinen der großen Kirchen. So, Gott geht weiter. Und deswegen versagt nicht Gott. Weißt du, er ist langmütig, geduldig und von großer Güte. Aber wir sollen aufwachen, ehe es zu spät ist. Weißt du, man kann die Diener Gottes auslachen. Ich denke nur an Noah. An Noah, du bist verkloppt. Hier in der Wüste, in der Höhe, in der Anhöhe, da baust du die Arche. Weißt du, Gottes Langmut ist so groß. 120 Jahre werden 8 Menschen gerettet. Nur 8 Menschen. Und Wissenschaftler sagen, dass zur Zeit von Noah wenigstens 150 Millionen Leute gab. Also die Bevölkerung, jeder hat da x Kinder gehabt. Und so weiter. Und Nur von diesen Millionen sind nur 8 Leute errettet. Oder ich denke nur an die Leute, die auszogen aus Ägypten. Das sind nur von 2 Millionen sind nur 2 in das Reich Gottes gekommen. Weißt du, man kann die Gnade verspielen und das Ziel nicht erreichen. Selbst ein lieber Moses, der, weil er nicht auf Gott hörte, hat die Gnade verpasst. Eigentlich sollte er im gelobten Land auch noch große Rolle spielen. Aber von wegen, der rausgeführt und dann nicht auf Gott gehorcht. Deshalb, wann hört die Gnade auf? Oder wann? Wie kann ich die Gnade verspielen? Und wir sollten nicht scherzen. Mit der Gnade Gottes, mit der Liebe Gottes, mit der Langmut Gottes, mit der Geduld Gottes ist nicht zu spaßen. In aller Liebe. Wie lange wird die Gnade noch? Wie lange ist noch Gott geduldig mit Deutschland? Wenn ich sehe und höre, was so alles passiert im Namen Gottes in unserem Lande. Wie viel Schund und Sünde. Und weißt du, da muss der liebe Gott sich eines Tages bei Sodom und Gomorra noch entschuldigen, wenn er sieht, was hier alles passiert und was die Menschen sich alles erlauben. Gott lässt sich nicht spotten. Irgendwann ist der Zug abgefahren. Irgendwann ist es zu spät. Er lässt sich nicht die Gnade mit Füßen treten, sich verachten. Er sagt, ich bin langmütig, ich vergebe euch alles. Ich liebe euch, ich trage euch. Aber irgendwo mache ich nicht mehr mit. Irgendwo ist dann zu, die Sache. Deshalb wach auf, bevor es zu spät ist. Denn dann steht über dein Leben das Thema verfehlt. Ich denke nur an Esau, das ist ein abschreckendes Beispiel. Seine Erstgeburtssegen, er hat keinen Wert drauf gelegt. Das ist unwichtig. Hebräer Kapitel 12, Vers 17. Ihr wisst ja, dass er, dieser Esau, hernach, nachdem er den Segen ererben wollte, verworfen wurde. Und er fand keinen Raum zur Buße, obwohl er es mit Tränen suchte. Verstehst du? Er ringt mit Gott und kämpft mit Gott. Gott sei mir gnädig, gib mir noch diesen Erstgeburtssegen zurück. Nein, es gibt keinen Segen mehr. Was verpasst ist, ist verpasst. Es gibt einen zu spät. Hebräer Kapitel 10, Vers 29. Eine viel höhere Strafe bekommt der, der den Sohn Gottes mit Füßen tritt und das Blut des Bundes für unrein achtet. Weißt du, Golgatha ablehnt, Jesus sterben ablehnt, sich lustig macht über das Abendmahl und vieles andere mehr. Und so weiter, obwohl er durch das geheiligt ist und die Gnade Gottes schmäht. Er wird eine, weißt du, da kann noch so religiös sein, wenn du die Gnade schmähst, den Heiligen Geist lästerst, dann gibt es keine Gnade. Da ist nämlich eine Todsünde, da wird alles vergeben, aber das wird nicht vergeben, sagt uns die Bibel. Wer den Heiligen Geist lästert. Und was die Juden damals gemacht haben, das war nichts Schlimmes. Dann haben sie gesagt, den Leuten, die Pharisäer haben gesagt, ja, der treibt die Teufel durch den Beelzebub aus, durch den Obersten der Teufel. Und dann sagt Jesus, passt auf, was ihr sagt. Passt auf, was ihr sagt. Hat nicht gesagt, dass sie es begangen haben. Aber er sagt, passt auf, was ihr macht. Gnade gibt es, solange die Gnadenzeit da ist, solange die Tür der Arche offen ist. Weißt du, 120 Jahre und dann gibt Gott nochmals 7 Tage Zeit. Und dann plötzlich geht diese schwere Eichentür von selbst zu und fällt im Schloss und Riegel. Und die Tür wurde nie mehr aufgemacht. Diese große Tür, wo die Elefanten, die Giraffen und Kamele und alle diese Viecher durchgegangen sind, diese Tür geht zu und Gott verschloss die Tür und es war zu. Und dann konnte der Noah noch so mitleidig sein, noch so barmherzig sein, noch so gütig sein, noch so voller Liebe sein. Er konnte nichts machen für die Leute. Es war zu spät, als es dann das Gericht kam. Und Gott schloss die Tür zu. Die Gnadenzeit war abgelaufen. Gott wartet 120 Jahre auf einen. So, das heißt, er wartet ein Leben lang auf dich und mich. Und dann ist irgendwo vorbei. Mit der Entrückung der Gemeinde ist die Gnadenzeit für diese Erde zu Ende. Da wird der Heilige Geist mit entrückt, die Gläubigen werden entrückt und da ist die Gnadenzeit beendet. Nur damit du theologisches Wissen weißt, ich möchte, habe ich gesagt, ich werde auch über Theologie ein wenig sagen. Mit der Entrückung wird auch der Heilige Geist von der Erde genommen. Und dann, du hast ja das Bild von den klugen und törichten Jungfrauen. Und wo stehen die törichten Jungfrauen? Vor verschlossener Tür. Dann rennen sie zu den Krämern und suchen nach Öl und es gibt kein Öl für sie. Und bis sie kommen, dann kommt, sagt der Herr und ich oder der Bräutigam, ich kenne euch nicht. Wer seid ihr denn? Was wollt ihr denn? Weißt du, du hast die Chance und das ist die große Gnade, zur Brautgemeinde Jesu zu gehören. Das ist deine Gelegenheit. So, und irgendwann wird die Tür verschlossen, ist die Gnade verspielt. Jetzt gibt es eine Möglichkeit und ich möchte diese Möglichkeit auch sagen. Nicht, dass irgendjemand sagt, jetzt, guck mal, Bruder Matthäus predigt das sonderbares Evangelium. Für die alle, die hier zurückgeblieben sind, gibt es noch eine Chance, gerettet zu werden. Und das ist als Märtyrer. ohne den Heiligen Geist, nur aus Idealismus, weil du plötzlich gemerkt hast, ich konnte mein Ideal nicht verwirklichen. Als Märtyrer, und zwar eine Sache ist, lies Offenbarung Kapitel 13, Vers 15, wenn du das Mahlzeichen des Tieres nicht annimmst, weißt du kriegst plötzlich ein Implantat oder irgendein ein Chip eingepflanzt und so weiter. Und das, wenn du das nicht annimmst, wirst du gehängt. Kannst weder kaufen noch verkaufen. Und dann stirbst du als Märtyrer. Und diese Märtyrer, die lesen wir in der Offenbarung, die kommen aus der großen Trübsal. Die Gemeinde ist bereits inzwischen entrückt. Die ist nicht mehr hier auf dieser Erde. Die Gemeinde ist entrückt. Aber trotzdem, da gibt es so viele Leute, die gerettet werden. Und Johannes weint und sagt, wo kommen diese her? Und dann sagt die Bibel aus großer Trübsal, und sie haben ihre Kleider hell gemacht, in dem Glauben an das Blut Jesu Christi und sind als Märtyrer gestorben. Und dann sagt der Engel noch, du musst noch ein bisschen warten, bis die Märtyrer noch, die Seelen, die getötet werden sollen, aus der Trübsalzeit, unter dem Antichristen, aufgrund, dass ihr das kennt, das Mahlzeichen nicht annehmen, da müsst ihr warten, bis die Letzten noch dazukommen. Gott gibt Gnade bis zum Schluss, solange es diese Welt gibt und diese Welt existiert. Und es gibt eine Möglichkeit für alle Kinder, gläubige Eltern oder Eltern von gläubigen Kindern oder die nicht gescheckt haben, was es geht, die nicht bereit waren, als Jesus kam, die kein Öl in ihrer Lampe hatten. Es gibt eine Möglichkeit, als Märtyrer, wie ein Brand aus dem Feuer gerettet zu werden. Auch das ist noch die Gnade Gottes. Darum, Jesaja Kapitel 55, Vers 6, das ist mein Appell für heute Abend, suche den Herrn, solange er zu finden ist. Es wird eine Zeit geben, da wird er nicht mehr zu finden sein. Gnade ist eine Gabe Gottes, sein Rettungsangebot an die gefallene Menschheit, die ist da, die Gnade. Epheser Kapitel 2, Vers 8 und 9. Durch Gnaden seid ihr gerettet worden, das nicht aus euch, sondern Gottes Gabe ist es. Wir sind nicht aus Werken gerettet. Nicht, dass sich jemand rühmt, ich. In der Märtyrerzeit oder in der Trübsalzeit, da musst du dein Leben einsetzen. Aus Überzeugung. Also, da ist was Wahres. Die Offenbarung stimmt. Und deshalb, die Offenbarung ist ein wahres Buch für die Endzeit. Das ist wahr, was da drin geschrieben steht. So, aber wir werden jetzt nicht aus Werken, sondern allein aus Gnade gerettet. Niemand soll sich was einbilden. Nicht alle nehmen die Gnade in Anspruch. Lassen sich begnadigen, verstehst du? Das ist so einfach. Der Pharisäer, Gott, ich danke dir. Ich bin als Christ geboren, ich war schon immer christlich. Ich habe schon mit Muttermilch Christenglauben eingesaugt. Nein, das geht nicht. Du musst dich bekehren, du musst dich entscheiden. Johannes 3, Vers 16, 17, 18, da steht es drin, wer glaubt, der wird gerettet, wer nicht glaubt, wird verdammt werden. So, viele sind dazu zu stolz, sich begnadigen zu lassen. Ich, ein Sünder, was erlaubst du dir das? Weißt du, stell dir mal vor, ich würde zu dir kommen und sagen, du, hör mal, du bist ein elender Sünder. Du wirst mir eine Ohrfeige geben. Du würdest nicht mehr hierher kommen. Du sagst, ja, beleidigt nur die Leute. Viele Menschen sind nur stolz, weil Stolz die Sünde des Teufels war. Ja, wir sind gut. Wir sind in Ordnung. Wir waren schon immer in Ordnung. 1. Petrus 5, Vers 5. Gott widersteht dem Hochmütigen, aber dem Demütigen gibt er Gnade. Die meisten Leute sind so eingebildet, so arrogant. Ich brauche das alles nicht. Ich habe noch nicht gestohlen. Ich habe nicht gelogen. Ich habe meinen Vater und Mutter geehrt und so weiter. Ich halte die 10 Gebote. Und dann sagt der Herr Jesus zu dem reichen Jüngling, verkaufe alles, was du hast. Und dann ging er traurig davon, da hat nämlich nichts gestimmt in seinem Leben. Das erste Gebot hat nicht gestimmt, du sollst keine anderen Götter haben. Sein Herz war nur ans Materielle gebunden. Verkaufe alles, was du hast. So, Gott ist dem Demütigen gnädig, der nicht davon geht, sondern sagt, ja Herr, du hast recht. Gnade ist eine unverdiente Gunst, eine unverdiente Segnung, eine unverdiente Seligkeit. Eine unverdiente Erlösung, alles ist unverdient. Du kannst nichts machen, du kannst nur annehmen und Danke sagen. Ist ein Geschenk, Römer Kapitel 6, Vers 23. Lies mal nach. Alle können es haben, es ist für alle da, aber nicht alle nehmen es an. Weil wir sind so gut, wir Deutsche. Weißt du, alle Segnungen Gottes kommen und die wollen angenommen werden. Die Menschen, die verloren gehen, die gehen freiwillig verloren. Gott zwingt nicht. Weißt du, im Himmel gibt es Freiwillige und in der Hölle gibt es Freiwillige, weil sie Jesus ablehnen. Weißt du, Wenn sie Jesus ablehnen, zu stolz sind, verfehlen sie ihr Ziel, ihre göttliche Bestimmung, sie erreichen gar nichts. In keinem anderen Namen ist Heil und es ist kein anderer Name den Menschen gegeben, wo sie selig werden können, als nur Jesus Christus. Nicht Jehova und auch nicht der Heilige Geist. Das Heil ist in Jesus. Und auch nicht in Israel und nicht in der Bibel. In Jesus ist das Heil. Auch nicht in der christlichen Gemeinde, in der Kirche, in den Sakramenten. In Jesus ist das Heil. Die Menschen werden aus Stolz zugrunde gehen. Deshalb, dass heute, der heutige Tag, die Gnadenzeit ist so wichtig. In Titus 2, Vers 11 schreibt Paulus, denn die heilsame Gnade ist allen Menschen erschienen und nimmt uns in Zucht, dass wir absagen dem ungöttlichen Wesen, den weltlichen Begierden und besonnen, gerecht und fromm in dieser Welt leben. Das ist, was die Gnade bewirken will. Will uns zu anderen Menschen machen, zu einem anderen Geschlecht. Die heilsame Gnade Gottes ist erschienen. Und das sage und das damit ermahne die Menschen mit ganzem Ernst. Weißt du, die Leute sollen diese heilsame Gnade annehmen. Jetzt geht es Weihnachten, da wird diese Stelle auch vorgelesen. Der Herr ist gekommen, Jesus ist gekommen und so weiter, ist geboren. Alle Welt hört es und die meisten gehen achtlos und gleichgültig vorbei. Die Gnade Gottes ist in Jesus zu uns Menschen gekommen, aber dass alle, die an den Glauben, nicht verloren werden, sondern das ewige Leben haben. Gott hat uns zugewandt, sich in Jesus. Wir müssen jetzt nur noch ernst machen, Ja sagen, Amen sagen und es wird uns gehören. In Titus 2, Vers 11 sagt Paulus, die Gnade Gottes ist erschienen. Es kann niemand sich entschuldigen. Ich habe es nicht gehört. Mir hat es niemand gesagt. Die Glocken klingeln, nicht nur die Kastenglocken. Verstehst du? Die Glocken läuten, es ist Weihnachten, der Herr ist gekommen. Und weißt du, auch wenn die Leute unterm Tannenbaum sitzen, auch wenn die Leute nur sich Geschenke schenken, weißt du, Gott hat das größte Geschenk gemacht. Sein Sohn Jesus Christus. Die Gnade ist erschienen. Jetzt ist sie da. Das heißt also, vorher war sie nicht da. War nur angedeutet. Vorher gab es solche Gnade nicht. Diese allgemeine Gottesgnade, dass jeder kommen kann, jeder das Heil an dem Werk Jesus am Kreuz im Glauben erblickt, wird heil zu derselben Stunde. Sowas gab es damals nicht. Gnade ist ein Einschub, eine Sonderaktion Gottes. Die Gnade ist erschienen. Diese weltweite Gnade, dass jeder jetzt zu Jesus kommen kann, ob jetzt die Großen und die Kleinen, ich denke nur die Weißen kamen als erstes dort mit ihrer aus Ekbatana, aus Morgenland und beten das Kind, dann taten ihre Herzen auf und segnen das Kind und wurden reich gesegnet. Sogar die haben das begriffen. Sie haben seinen Stern gesehen. Guck mal hin. Seinen Stern gesehen. Und wir sind gekommen, den Messias anzubeten, den Heiland anzubeten. Es gibt bestimmte Zeiten für Gottlose und für Gerechte, gläubig zu werden, alles dran zu setzen. Die unglaubliche Geschichte vom Kreuz läutet ein neues Zeitalter der Gnade ein. Ich sage, kannst du dir vorstellen, gerade diese eine Tat von Jesus Christus, so unscheinbar wie sie war, ein Skandal, die Gnade ist ein Skandal, dass Gott gerade die Sünder, die Heiden, die Gottlosen sucht, denen nachgeht. Es ist skandalös, dass gerade Sünder freigesprochen werden. Deshalb, der Herr Jesus hat so viel Samariter gelobt. Solchen Glauben habe ich nirgendwo gesehen. Diese blutflüssige Frau oder die andere Frau, die dann für ihr Kind betet. Gnade ist ein Skandal für den selbstgerechten, stolzen, arroganten, religiösen Menschen. Johannes 1, Vers 17. Denn das Gesetz wurde durch Moses gegeben, die Gnade und die Wahrheit ist durch Jesus Christus geworden. Das Gesetz konnte kein Mensch halten. Nicht einmal der Moses, der das Gesetz empfing, bevor er die Erde erreicht hat, er alles zertrümmert. Aber durch Jesus wird jetzt umsonst die Gnade Gottes weitergereicht. Und der Mensch wird aus Gnaden gerechtfertigt. Paulus erlebte diese Gnade hautnah. Als Pharisäer wurde er plötzlich zum Verbrecher. Saul, Saul, warum verfolgst du mich? Dieser Fromme, dieser Scheinheilige, dieser Selbstgerechte. 1. Korinther 5, Vers 9. Denn ich bin der Geringste unter den Aposteln. Wird ganz klein. Denn ich nicht würdig bin, ein Apostel genannt zu werden, weil ich die Gemeinde Jesu oder die Gemeinde Gottes verfolgte. Aber durch die Gnade Gottes bin ich, was ich bin. Und seine Gnade mir gegenüber ist nicht vergeblich gewesen. Guck mal, wie oft hat Gott Jesus die Augen zugedrückt, wo er den ins Gefängnis steckte und den ins Gefängnis steckte und dem zum Lästern bewog und jenem zum Lästern gezwungen hat. Sondern ich habe jetzt viel mehr gearbeitet als sie alle. Die Gnade Gottes ist an mir nicht vergeblich gewesen. Und an Epheser 3, Vers 8 schreibt er, mir, dem Geringsten von allen Heiligen, ist die Gnade Gottes gegeben. Mir, dem Geringsten. Verstehst du? Du musst nicht super fromm sein. Die weltweite heilbringende Gnade Gottes ist unfassbar und unerklärlich. Sogar ein Massenmörder kann gerettet werden. Ein Massenmörder, ohne Ausnahme. Jeder Versager, jeder Außenseiter, jeder Rebell, jeder Tyrann, jeder Diktator, jeder Alkoholiker, jeder Schläger, jeder Lästerer kann gerettet werden, wenn er Jesus annimmt. Du musst nur ihn anrufen. Wer den Namen des Herrn anruft, wird gerettet werden. Du musst nur sagen, Jesus! Nur Jesus buchstabieren. Jeder Niedergeschlagene wird aufgerichtet, jeder Drogenabhängige kann frei werden, jeder Lügner, Betrüger, jeder Dieb, jeder Besessene, jeder Verrückte darf zu Jesus kommen. Wie viele ihn aufnahmen, denen gab er Macht, Gottes Kinder zu werden. Gnade. Unverdiente Gnade. Und er ist dann für immer gerettet und kann in den Himmel kommen. So, Römer Kapitel 10, Vers 9. Wenn wir glauben, wenn wir gerechtfertigt sind und Jesus annehmen und so weiter, wir sind gerettet. Der Glaube kommt aus der Predigt.
Kann es gar nicht schlecht genug sein, um gerettet zu werden. Heute darf jeder kommen und man kann gerettet werden aus dem Glauben, durch den Glauben. Nur einfach Jesus sagen, Jesus buchstabieren. So, heute gilt noch seine Barmherzigkeit. Heute ist noch sein Wort up to date, aktuell. Sein Versprechen ist das, das Rettungsboot steht zu deiner Verfügung, dich abzuholen. Heute läuft noch diese Rettungsaktion Gottes. Heute ist noch Zugang zum Thron Gottes. Eines Tages ist der versperrt für die Menschen dieser Erde. Der Tag der offenen Türen zum Thron Gottes steht offen, weil es Gnadenzeit ist. Heute kannst du deinen Freispruch abholen, deinen Schuldenerlass abholen, dein verdammtes Urteil zunichte machen. Du kannst sagen, Jesus, ich komme zu dir, bitte hilf mir. Und es ist eine Zufluchtsstätte. Jesus Christus ist die einzige Zufluchtsstätte in diesem Universum. Heute noch kannst du mit Gott Frieden schließen. Schneller als du denkst. Da musst du nicht warten, bis da eine große Konferenz stattfindet. Heute kannst du noch ein Freund Gottes werden, ein Liebling Gottes sogar. Halleluja. Wunderbar. Ein Angestellter bei Gott werden. Plötzlich sagt er, mein Kind, Saul, Saul, warum verfolgst du mich? Und dann sagt der gleiche Jesus zu Ananias, geh und sag dem Kerl, das ist mir ein auserwähltes Werkzeug. Er wird meinen Namen tragen vor den Königen, vom Volk Israel, vor den Nationen. Ein auserwähltes Werkzeug. Heute noch kannst du zu einem ganz neuen Rechtsverhältnis Gott gegenüber kommen. Nicht mehr sein Feind, sondern jetzt bist du sein bester Freund. Und Gott will aus Feinden Freunde machen, ihr Lieben. Das ist Gnade. Und deshalb legt er so auch an, die Sache. Vor Gott wirst du gerecht gesprochen heute. Und das, was er in Jesus für dich getan hat, das gilt dann ab dem Moment bis in alle Ewigkeit. Das Einzige, was ich zu meiner Erlösung beitragen kann, willst du das wissen? Das Einzige, was ich kann, nicht mein Glauben. Meine Sünden ihm bringen. Gott sei mir Sünder gnädig. Meine Sünden muss ich ihm bringen, dann bin ich erlöst. Und das macht die Erlösung notwendig, meine Sünde. Wenn du heute zu Jesus kommst, dann stehst du plötzlich vor Gott als Sünder ohne Sünde. Ich finde es toll. Die Sünde muss draußen bleiben. Die wird nicht ins Heiligtum reingelassen. Gott hat mit Sünden nichts zu tun. Dir sind deine Sünden vergeben. Geh hin und sündige hinfort nicht mehr. So, du hast plötzlich bei Gott Immunität. Bist von der Sünde abgenabelt, abgeschnitten, auch wenn du ein stinkender Sünder bist und ekliger Sünder warst. Und egal, was du gewesen bist, du bist jetzt abgenabelt von dem ganzen Background. Gott sagt, ich werfe deine Sünde hinter mir zurück und ich interessiere mich dafür nicht. So ab sofort ernährst du die Sünde nicht mehr, weil du hast keinen Kontakt mehr zur Sünde. Du bist ein Kind Gottes, begnadigt. Du bist jetzt nicht mehr verantwortlich für die Sünden, die da noch irgendwo rumliegen. Die sind dir vergeben. Gnade ist so tief wirkend, so tief greifend. Du bist nicht mehr verantwortlich, auch wenn du noch dafür verantwortlich gemacht wirst. Ja, du hast ja gelogen, du hast ja gestohlen, du hast die Ehe gebrochen, du hast Götzen angebetet, du hast das und das getan. Ja, aber mich gibt's nicht mehr. Ich bin gestorben in Jesus Christus. Ich bin jetzt eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen. Und am Tag des Gerichts, am Tag Gottes, wird diese Abnabelung bestätigt. Dann wird Jesus sagen, ja, ich habe ihn abgeschnitten. Ich habe ihn erlöst. Ich habe ihn abgenabelt. Du gehst als freier Mann aus dem Prozess raus. Die Sache wird zu den Akten gelegt. Verstehst du? In diesem Gerichtsverfahren Gottes. Wir werden alle ins Gericht kommen, aber du wirst nicht mehr verurteilt, weil es keinen Nachweis mehr gibt. Weil Jesus sich dazwischen stellt. So nur diejenigen, die Jesus nicht haben, die werden verurteilt. Und was ist mit euch? Und wenn du Jesus nicht kennst, und deshalb, die Leute müssen Jesus kennenlernen, denn nur das ist, was sie rettet. Und sie müssen von Jesus vertreten werden. Er ist der einzige Anwalt, der für uns sprechen kann und sagen, der nicht, der hat mich angenommen, ich habe ihm alles vergeben. Ich bin auch Gott, der Sohn Gottes. Ich habe ihm alles vergeben. Und Vater, du kannst ihn nicht mehr verurteilen. Weißt du, dem sind die Sünden vergeben. Für dich spielt die Sünde ab dem Augenblick, wo du die Gnade Gottes gefunden hast, keine Rolle mehr. Du bist nicht mehr unter dem Gesetz. Du darfst nicht, du sollst nicht und so weiter. Wo du das Gesetz übertrittst, du bist jetzt unter der Gnade. Ein ganz anderes Verhältnis. Für dich gilt eine ganz andere Rechtsprechung. Andere Paragraphen, andere Gesichtspunkte. Gnade, Erbarmen, Erbarmen, der ich gar nicht wert bin. Der Sünder wird vor Gott als Sünder stehen, denn die Bibel sagt, sie sind allzumal Sünder und mangeln des Ruhmes, was sie bei Gott haben sollten. Aber wir sind durch die Gnade gerechtfertigt worden. Wir sind jetzt Sünder, aber ohne Sünde, ohne Fehler, ohne Makel, ohne dem Geruch der Sünde. Die Fesseln sind weg. Wie lange gilt die Gnade, diese besondere Gnade, dieser Einschub? In Apostelgeschichte 17, Vers 30 schreibt Paulus oder sagt Paulus, nun, Gott ist bereit, mit Nachsicht über das hinwegzusehen, was ihr bisher aus reiner Unwissenheit getan habt. Jetzt aber fordert er alle Menschen überall auf, umzudenken und einen neuen Anfang zu machen. Denn er hat einen Tag festgesetzt, an dem er über die ganze Menschheit ein gerechtes Gericht halten will, und zwar durch den Mann, den er dazu bestimmt hat. Der Mann, den er dazu bestimmt hat. Weißt du, wer dieser Mann ist? Jesus Christus. Jesus Christus, ihn hat er vor aller Welt dadurch ausgewiesen, dass er ihn von den Toten auferweckt hat. Wäre Jesus nicht auferstanden, gäbe es keine Hoffnung für uns arme Sünder. An jenem Tag läuft die Gnade aus, wenn dann die Menschen vor Gott stehen und sie haben keinen Anwalt, keinen Fürsprecher, keinen Verteidiger. Verstehst? Aber dann, wenn du Jesus hast, geht die Gnade weiter. Das, was du erlebt hast, der ist gerechtfertigt. Sie gehen hier durch diese Tür und die anderen gehen durch die andere Tür. So, wir alle Erlösten sind daheim bei Gott. Wir brauchen die Gnade nicht mehr. Diese Obhut und Schutz Gottes und Bewahrung Gottes und die Nachsicht Gottes und die Langmut Gottes. Wir sind ja daheim. Dieser, mein Sohn, war tot und ist wieder lebendig geworden. So, die Gnade wird hier unten abgeschlossen und jetzt bist du daheim, wirst neu eingekleidet. Du bekommst das schönste Mastkalb, kannst essen, genießen, glücklich sein. Aber die anderen, die Gnade verpasst haben, beginnt für sie auch ein neues Kapitel, neue Phase. In Lukas 21, Vers 24, da heißt es, und sie werden, das ist von den Juden die Rede, und sie werden fallen durch die Schärfe des Schwertes und gefangen weggeführt unter alle Völker. Und Jerusalem wird zertreten werden von den Heiden, bis die Zeiten der Heiden erfüllt sind. Wie lange gilt die Gnade? Bis der Heidenzeit erfüllt wird. Und ist der Heidenzeit, bis die Nationen zum Glauben kommen. Und wer weiß, wann sich der letzte Heide irgendwo im Busch sich bekehrt. Das hast du nicht in der Hand, das habe ich nicht in der Hand. Das weiß allein der Vater im Himmel. Deshalb, wir sollten alle Zeit bereit sein. In Offenbarung Kapitel 5, Vers 8. Weißt du, es ist so wichtig, dass wir wissen, mein Name steht im Buch des Lebens. Und als dann das Buch, mein Name fielen die Gestalten, die vier Gestalten und die 24 Ältesten vor Gott nieder und beteten an, Offenbarung 5, das Lamm. Und dann jeder hat er eine Harfe und eine goldene Schale voll Räucherwerk, also Anbetung. Das sind die Gebete der Heiligen. Und sie sangen ein neues Lied. Du bist würdig zu nehmen das Buch und aufzutun die Siegel, denn du hast bist geschlachtet und hast mit deinem Blut Menschen für Gott erkauft aus allen Stämmen, Sprachen und Völkern und Nationen und hast sie unserem Gott zu Königen und Priestern gemacht und sie werden herrschen auf Erden. Verstehst? Das ist die erlösten Schar, das ist die Brautgemeinde, das sind die klugen Jungfrauen. Und Jesus hat dieses Volk, er hat erlöst. Er sagt, ich habe noch andere Schafe, die müssen auch noch dazu kommen. Und wenn der letzte Heide zum Glauben kommt, ist die Gnade hier für die Welt zu Ende. Und deshalb, die Gemeinde erlöst aus allen Nationen. Mit der Verwerfung Jesu und der Zerstörung Jerusalems begann das Zeitalter der Gemeinde. Lukas Kapitel 21, Vers 6 und 7 kannst du nachlesen. Das Zeitalter der Gnade hat begonnen. Und Jesus erklärt ganz genau mit der Geschichte der Juden. Eigentlich, die Gnadenzeit hat schon viel früher begonnen. Mit der Zerstörung des Tempels unter Nebukadnezar. Da sind die Juden zerstreut worden in alle Länder, damit sie was von Gesetz erfahren, von einem wahren Gott erfahren. Weißt du, deshalb, Gott hat schon vorgesorgt, überall auf der ganzen damals bekannten Welt gab es Juden. Israeliten, also nicht nur Juden, Israeliten, die 12 Stämme. Und Jerusalem wird zertreten werden, bis der Heidenzeit erfüllt ist. Lukas 21, 24. Und das Gericht ist über die Juden gekommen. Und deshalb jetzt die Zeit müssen wir jetzt warten, bis das alles geschieht. Offenbarung 11, Vers 2 sagt uns, aber den Vorhof, der außerhalb des Tempels ist, lass und misst ihn nicht, das ist für die Heiden, der Vorhof. Der ist den Heiden gegeben und die heilige Stadt werden unter den Füßen zertreten, 42 Monate lang. Wir wissen, als Jesus starb, der Vorhang im Tempel zerriss, eine neue Heilszeit ist angebrochen. Die Gnadenzeit ist angelaufen und jetzt kann jeder kommen, wer da will. Und jetzt, die Gnadenzeit dauert so lang, bis die Erlösten versiegelt werden. Was es auch immer ist, ich will nicht groß eingehen auf dieses Thema versiegeln. Offenbarung 7, Vers 2 und 3. Und ich sah einen anderen Engel aufsteigen am Himmel, am Anfang der Sonne. Der hatte das Siegel des lebendigen Gottes und rief mit großer Stimme zu den Engeln, denen Macht gegeben war, die Erde und das Meer und Schaden zu tun. Tut nichts der Erde und den Menschen und den Bäumen und so weiter, tut keinen Schaden, bis wir versiegeln die Knechte unseres Gottes. Die Gnadenzeit begann mit der Eroberung Jerusalems unter Nebukadnezar damals, 586 vor Christus. Und dann der Höhepunkt der Erlösungsgeschichte, der Gnadengeschichte, der Heilsgeschichte, der heilsamen Gnade Gottes war die Kreuzigung Jesu, die Auferstehung Jesu natürlich auch. Und die Gnade hört mit dem zweiten Kommen Jesu auf. Wenn Jesus kommt und die Erlösten weggenommen werden, die Entrückung der Gemeinde. So. Und diese Zeit ist bestimmt. Und diese Zeit ist die Zeit der Nationen. Und dann wird der Herr Jerusalem erlösen. Diese neue Stadt, die von Gott vom Himmel herabkommt. In der Gerechtigkeit wohnt, wo die Erlösten zu Hause sind und so weiter. Die Zeiten der Nationen. Von der Zeit der Zerstörung des Tempels bis der zweiten Wiederkunft Jesu ist die Gnadenzeit. Vor der Kreuzigung Jesu sind Einzelne, die besonders begnadigt wurden. Aber nach der Kreuzigung kann jeder kommen. Jeder kann den Zorn Gottes entrinnen. Keiner muss verdammt werden. Und das ist eine Gnadenfrist für die ganze Welt. Offenbarung 11, Vers 2. Jeder darf sich bekehren, solange die Tür offen ist. Heute gilt die Gnade Gottes. Und selbst wenn wir spüren und denken, Jesus ist noch nicht gekommen, wir predigen das Evangelium der Gnade und damals gekreuzigt, auferstanden, gen Himmel gefahren, Heiliger Geist gekommen und jetzt muss der Herr bald kommen. Nein, die Gnadenzeit läuft weiter. 2. Petrus 3, Vers 9. Der Herr erfüllt seine Zusagen nicht zögernd, wie manche meinen. Im Gegenteil, der Herr hat Geduld mit euch. Der Herr hat Geduld mit euch, weil er nicht will, dass einige zugrunde gehen. Er möchte, dass alle Gelegenheit finden, vom falschen Weg umzukehren. Das ist, warum Gott Gnade gibt. Gott ist langmütig euch gegenüber, euch Gläubigen. Gott will, dass alle Buße tun und umkehren. Und weißt du, Gott will, dass dein Haus gerettet wird, deine Familie. Und bald ist diese Rettungsaktion, diese Sammlung der Gemeinde zu Ende. Bald ist das Werk vollendet. Bald wird der Herr einziehen in das neue Jerusalem. Bald ist die Erntezeit zu Ende. Geschwister, wir sollten darauf achten. Weißt du, die Erweckung als solches, auf die brauchst du nicht mehr lange warten. Tut mir leid, ich würde gerne Erweckung haben und ich würde sofort reinspringen. Aber was kommt, ist der Abfall. Abfall der Christenheit, Abfall vom Glauben, die Liebe erkaltet, die Ungerechtigkeit nimmt überhand. Warte nicht auf die große Erweckung. Der große Schrecken wird kommen, wenn Jesus gekommen ist. Huh, die Tür ist verschlossen, der Bräutigam war da. Und jetzt wird es die große Schar der Märtyrer geben. Jeremia 8, Vers 20, eine ganz interessante Stelle. Die Ernte ist vergangen, der Sommer ist dahin und uns ist keine Hilfe gekommen. Verstehst du, wir haben verpasst. Warten. Das Teufels liebstes Möbelstück ist die lange Bank. Alles hat einmal ein Ende, auch die Gnade. 1. Petrus 3, Vers 19. Die Langmut Gottes harrte in den Tagen Noahs, während die ganze Zeit, während die Arche zugerichtet wurde, in die wenige als 8 Seelen eingingen und durch das Wasser gerettet wurden. Während der ganzen Zeit, während die Arche gebaut wurde, hat Gott Langmut und Geduld gehabt. Kommt rein, kommt rein. Vielleicht haben manche sogar das Material, Baumaterial geliefert, mitgearbeitet. Solange die Gemeinde Jesu gebaut wird, ist Gnadenzeit. Auch wenn nur Einzelne zur Gemeinde kommen. Wie heißt es einmal in der Bibel, wenn die Zeit nicht verkürzt werden würde, würde kein Mensch selig werden. Matthäus 24, Vers 22. Und wenn diese Tage nicht verkürzt würden, würde kein Mensch selig werden. Aber um der Auserwählten willen werden die Tage verkürzt. Weißt du, die Gnadenzeit wird komprimiert. Es ist die Zeit der Besinnung, der Umkehr, der Heiligung. Weißt du, es ist nicht mehr viel Zeit. Du denkst ja, ich habe noch so viel Zeit. Nein, deine Zeit läuft aus. Immer weniger in der Sanduhr. Und viele verspielen ihr Vermögen, verspielen die Gnade, verpassen die Gnade. Sie leben in den Tag hinein, als wenn das ewig so weitergehen würde. Deshalb, Gott hat die Gnade gegeben, nützt die Zeit der Gnade, der Umkehr, der Besinnung. Bald wird eine Zeit kommen, wo du sagen wirst, die Zeit gefällt mir gar nicht mehr. Die passt nicht mehr. Der Antichrist wird keine Gnade haben mit den Menschen. Und er ist voll im Vormarsch. Der Teufel kennt keine Gnade. Die Weltsysteme, die Politiker kennen keine Gnade. Das Gesetz kennt keine Gnade. Weißt du, Judas Iskariot hat die Gnade verspielt. Der hat eine Bilderbuchkarriere gemacht. Hat sogar vom Heiland die Kasse anvertraut bekommen. War ganz nah bei Jesus. Der war wahrscheinlich so fast wie Stellvertreter Jesu. Und Judas hat die Gnade verscherzt. Und er konnte das nicht mehr rückgängig machen. Das Geld wollte zurückgeben, diese 30 Silberlinge. Dann sagen die Priester, behalt es. Das ist ja dein Bier. Guck, wie du damit zurechtkommst. Nicht einmal das Geld wollten sie mehr von ihm haben. Seine 30 Silberlinge. Viele Menschen bekommen eine zweite Chance von Gott. Oder dritte sogar. Immer wieder. Aber sie verspielen eine Gnadenzeit nach der anderen. Und deshalb sagt die Bibel, kauf die Zeit aus. Es wird immer komplizierter. Es wird immer schwieriger. Die Zeit wird immer verwirrter. Wir gehen dem Ende der Zeiten, der Gnadenzeit entgegen. Und da musst du blind sein, wenn du es nicht merkst. Die Liebe erkaltet. Ungerechtigkeit nimmt überhand. Keiner ist heute mehr gnädig zu einem. Oder großzügig, alle denken nur Ellenbogen, Freiheit. Die Menschen werden immer gesetzlicher, auch die Christen. Weißt du, und ein Zeichen ist, Gott zieht sich mehr und mehr zurück. Die Gnadenzeit läuft aus, die Wiederkunft Jesu beendet dann diese Gnadenzeit, wenn kaum mehr Menschen selig werden. Weißt du, die wechseln zwar die Gemeinden, und es sieht aus, als wenn die Gemeinden wachsen würden. Aber wie viele bekehren sich aus der Welt nach Sünde und Hölle? Wie viele kommen da noch raus? Weißt du, diese Erweckungszeiten, wo dann Leute zum Glauben kamen, Junkies, Verbrecher, wo die sich bekehrten, wo dann für Gott waren. Weißt du, die Zeit ist vorbei oder läuft vorbei. Und Jesus kommt zu richten die Lebenden und die Toten, so steht in der Bibel. Und er ist nicht nur der Retter der Menschen, er ist auch der Richter der Menschen. Und wir werden an Jesus gemessen und geurteilt und selig gesprochen oder verdammt. Wer ihn ablehnt, wird verdammt. Dann nützt die ganze Gnade nichts mehr. Ja, aber Gott, du hast gesagt, du bist gnädig. Du hast die Chance gehabt.
Wie viele Gelegenheiten hast du verpasst? Gott spricht zu jedem Menschen zwei oder dreimal ganz besonders. Niemand kann sagen, ich habe noch nie was von Jesus gehört. Also hier bei uns auf jeden Fall nicht. Die christlichen Feste, schon allein Sonntag, oder was weiß ich, was so alles gibt, dass es Kirchen gibt. Johannes 3, Vers 18. Wer an ihn glaubt, der wird nicht gerichtet. Wer aber nicht glaubt, der ist schon gerichtet. Denn er glaubt nicht an den Namen des eingeborenen Sohnes Gottes. Wer an ihn nicht glaubt, der ist schon verdammt. Also wir müssen alle offenbar werden vor dem Richterstuhl Christi, steht im Wort Gottes. Wir werden nach unserer Einstellung zu Jesus beurteilt und geurteilt, gesegnet oder verflucht. Und ob er dann unser Fürsprecher ist oder nicht, damit entscheidet meine ganze Ewigkeit. Hiob Kapitel 9 ist eine ganz interessante Passage. Weißt du, du brauchst jemanden, der dich beim Gericht vertritt, und zwar richtig vertritt. Der dich versteht, der dich kennt, der auf dich eingeht. Du brauchst einen Fürsprecher. Hiob Kapitel 9, Vers 32. Denn es gibt keinen Menschen, wie, und so weiter, wer mich das alles sagen könnte, der mich versteht und mit dem ich ins Gericht gehen könnte, der mich im Gericht vertreten könnte. Und dann betet Hiob und bittet Gott, dass zwischen ihm und Gott ein Schiedsmann treten möchte. Ein Obmann, also ein Vertreter, ein Schiedsmann, der seine Hand auf uns beide legen würde, auf Gott und ihn. Ich bete, Herr, gib mir einen Schiedsmann. Und er wusste noch nichts von Jesus, aber er betet schon um Jesus. Jesus ist dieser Schiedsmann. Wer ihn nicht hat, der wird verdammt. Und wer ihn hat, der wird freigesprochen. Ganz toll. Wer Jesus ablehnt, der hat keinen Verteidiger, keinen Schlichter, keinen Vermittler, keinen Fürsprecher. Nur Jesus sorgt für dein Recht, weil er sein Leben dafür gelassen hat und für Klarheit und Gerechtigkeit in der Ewigkeit. Durch Jesus verschafft Jesus bei Gott die Gerechtigkeit, die gilt. Und deshalb, Lukas Kapitel 18, Vers 7, sollte Gott nicht auch rechtschaffend seinen Auserwählten, die Tag und Nacht zu ihm rufen, sollte dann noch lange warten und hinziehen? Weißt du, wir haben einen Schiedsmann, für den Hiob mal gebetet hat. Du kannst dich auf diesen Schiedsmann verlassen. Er wird mich gerecht urteilen, er wird mich nicht verdammen. Trotz meinen Schwächen, trotz meinen Fehlern, trotz meinen Handicaps, trotz meiner ganzen Entwicklung, er wird mich nicht verdammen. Niemand kann mir dir das Recht wegnehmen. Ich habe den Schiedsmann, diesen Schiedsrichter, der hat es genau gesehen. Der hat es genau gesehen. Und deshalb ist es nichts mehr Verdammliches an denen, die in Jesus Christus sind. Nichts mehr Verfluchtes, nichts mehr Verdorbenes. Und diese Form der Rechtsprechung, die hört einmal auf, wenn wir bei Gott sind, wenn wir tot sind, wenn wir keine Rückkehr mehr haben. In der Bibel heißt es, dem Menschen ist gesetzt, einmal zu sterben und danach das Gericht Gottes. Und danach, entweder du hast einen Schiedsmann oder du hast keinen. Du hast Gnade oder du hast keine Gnade hier in diesem Leben empfangen. Und dann erst, nachdem wir gestorben sind oder bei Gott sind oder Jesus gekommen ist, wie auch immer, werden wir nach ehernen, eisernen, ewigen Gesetzen gerichtet. Wieder das alte Gesetz, Auge um Auge, Zahn um Zahn. Du kriegst das, was du verdient hast. Und es kann sein, dass du ein lieber Mensch warst, wirst halt weniger Streiche bekommen, aber du wirst nicht mehr dort sein, wo du hingehörst. Bei der Brautgemeinde, bei der Erstlingsschar. Deshalb Offenbarung Kapitel 20, Vers 6. Selig ist der und heilig, der Teil hat an der ersten Auferstehung. Selig und heilig ist der Teil hat an der ersten Auferstehung. Weißt du, wenn du ohne Jesus stirbst, wirst du nach den alten, kosmischen, uralten Gesetzen gerichtet. Und die Erde floh und es wurde hier keine Stadt gefunden. Und dann heißt es weiter in Offenbarung Kapitel 20, und über diesen hat der zweite Tod, wenn du bei den Erstlingsschar gehörst, hat der ewige Tod keine Macht mehr, sondern sie werden Priester Gottes und Christus sein und mit ihm regieren. Und Offenbarung Kapitel 20, Vers 11, und ich sah einen großen weißen Thron und der da drauf saß, vor seinem Angesicht floh die Erde und der Himmel und es wurde keine Stätte mehr gefunden. Pft, haut ab. Das wird das Ende sein. Und dann irgendwo im schwarzen Loch wirst du fast untergehen im Kosmos. Der ewige Tod, über den hat der andere Tod keine Macht.
Und ich sah die Toten, groß und klein, stehen vor dem Thron, und Bücher wurden aufgetan, und ein anderes Buch wurde aufgetan, welches ist das Buch des Lebens. Und die Toten wurden gerichtet nach dem, was in den Büchern geschrieben steht, nach den Werken. Also diese Toten, die bei den zwei, also bei der Erstauferstehung nicht dabei waren. Und es gibt Menschen, die nicht im Buch des Lebens stehen. Und wohl dir, wenn du weißt, ich stehe im Buch des Lebens, mein Name ist dort. Und wenn du nicht im Buch des Lebens stehst, ich sage dir, ich warne dich, ich würde dich anflehen, du wirst das Mahlzeichen des Antichristen bekommen. Du wirst beim Teufel registriert werden. Und er wartet schon, die ganzen Datenbanken warten auf deine Erfassung. Und da bist du für die nächsten 100 Jahre gespeichert. Offenbarung Kapitel 17, Vers 8. Das Tier, das du gesehen hast, ist gewesen und ist jetzt nicht und wird wieder aufsteigen aus dem Abgrund und wird die Welt in die Verdammnis führen. Und es werden sich wundern auf der Erde, die da wohnen, deren Namen nicht geschrieben stehen im Buch des Lebens von Anfang der Welt. Die nicht im Buch des Lebens stehen, die werden sich wundern. Die Gnade verpasst. Lukas Kapitel 10, Vers 20. Weißt du, wir sollen aufhören, uns zu freuen. Ach, die Teufel sind mir untertan. Ich habe Glauben, dass ich Berge versetzen kann. Ich kann Wunder tun. Ich erkenne die Bibel und. Vergiss den ganzen Schmarrn. Das ist alles Quatsch. Das rettet dich nicht. Die ganzen Weissagungen und ganzen Offenbarungen, die ganzen Erkenntnisse rettet dich nicht. Lies mal Offenbarung 10, Vers 20. Als die Jünger nach Hause kamen. Doch darüber freut euch nicht, dass euch die Geister untertan sind. Freut euch aber, dass eure Namen im Himmel angeschrieben sind. Das sollte unser Bedürfnis sein, dass mein Name dort steht. Freut dich, dass du im Himmel registriert bist. Dass der Himmel dich kennt. Und die Registrierung findet gerade jetzt statt. Die Registrierung findet jetzt statt. Die Registrierung findet jetzt statt. Wenn diese Anmeldung verpasst, diese Einschreibung, dann war es bis zur nächsten Ewigkeit. Und die wird es nicht geben. Verstehst du, wenn du mal was verpasst hast? Du weißt, was verpassen ist. Die Eintragung verpasst. Die Registration verpasst. Dann hast du es verpasst. Es gibt ein altes Lied. Wer zieht als Sieger durchs Perlentor? Bald ja bald. Wer wird begrüßt vom Engelchor? Wirst du es sein? Werd ich es sein? Wer wird auf goldenen Gassen stehen? Wer wird mit jauchzenden Scharen stehen? Wer wird den strahlenden König sehen? Wirst du es sein? Werd ich es sein? Eine ernsthafte Frage. Wer ist, der freudig sein Kreuz hinlegt? Bald ja bald. Weißt du, es wird nicht mehr 1000 Jahre dauern. Jesus wird kommen. Alles komprimiert sich, verdichtet sich in unseren Tagen. Wir sind mittendrin in der Endzeit. Wer ist, der freudig sein Kreuz hinlegt? Bald ja bald. Jubelnd die Krone des Siegers trägt. Wirst du es sein? Werd ich es sein? Wer wird dort wallen im weißen Kleid? Wer wird erwachen in Heiligkeit? Wirst du es sein? Werde ich es sein? Wer ist, der bange am Tore steht? Bald ja bald. Wer klopft an, wenn es längst zu spät? Wirst du es sein? Wem wird verlöschen die Hoffnung, das Hoffnungslicht? Wer muss hören, dass Jesus spricht? Weiche von mir, ich kenne dich nicht. Wirst du es sein? Werde ich es sein? Wer einmal die Gnade verpasst, da wird das Heulen und Zähneklappern sein. Matthäus 25, 41. Dann wird er sagen zu denen zur Linken, geht hin von mir, ihr Verfluchten, das ewige Feuer, das bereitet ist für den Teufel und seinen Anhang. Die Hölle ist nicht für Menschen bereitet, die ist für den Teufel bereitet. Aber Leute, die dem Teufel anhangen, die gehen mit zum Teufel. Am Ende sind die Dinge klar, ja, in der Endzeit. Da hört das ganze Theater auf. Ich bin religiös, ich bin das und das, verstehst? Was verspielt ist, verspielt. Was du nicht mehr hast, hast nicht mehr. Nur der, der vor Gott Gnade fand, der wird bestehen. Religion, Kirchenmitgliedschaft, Kult, Rasse, Abstammung, beschnitten, unbeschnitten sein, das wird keine Rolle spielen. Es wird nicht mehr darauf ankommen, ob du mal in deinem Leben in Mekka warst oder in Rom, in Lourdes oder in Jerusalem, in Wittenberg oder in Genf oder weiß ich sonst noch wo. Da wird nicht mehr gefragt, wie viele Jahre du in der Gemeinde mitgearbeitet hast. Da wird nicht mehr gefragt, wie viele Teufel hast du da ausgetrieben. Da wird nicht mehr gefragt, wie viele Kranke hast du geheilt. Wie viel humanitäre Hilfe hast du geleistet, obwohl es wichtig ist. Oder wie kräftig du gesungen hast oder wie stark du gebetet hast und was weiß ich. Die Bücher des Himmels lügen nicht. Da werden Bücher aufgetan. Diese Bücher kann niemand fälschen. Hier, die Unterlagen kannst du alle fälschen auf dieser Welt. Aber die ewigen Bücher kann niemand fälschen. Da kannst du auch nicht mehr austreten und so weiter. Oder dich auf irgendetwas berufen. Da werden Zeugen auftreten. Freut euch, dass eure Namen im Himmel angeschrieben sind. Du, wir sollten jetzt, das muss unser Bedürfnis, das muss unser Anliegen werden. Ich will ganz genau wissen, bin ich gerettet? Weiß ich, dass mein Name dort steht? Du hast heute die Möglichkeit, in deine Hand zu nehmen und die Gnade zu empfangen, wenn du so wie dieser arme Sünder betest, Gott sei mir Sünder gnädig. Hör auf, den Frommen zu spielen. Erbarmung, 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 in der ich nicht wert bin. Einfach um Erbarmung ringen. Die Gnade zu empfangen, das ist jetzt deine Möglichkeit, deine Chance, deine Gelegenheit. Weißt du, und das stellt sich raus, ob du den Schiedsmann hast oder nicht. Jesaja 58, Vers 8. Dann wird dein Licht hervorbrechen, wenn du den Schiedsmann aufgenommen hast, Jesus in deinem Leben. Und wenn du diesen Fürsprecher, diesen hohen Priester auf deiner Seite hast, dann wird dein Licht hervorbrechen wie die Morgenröte und deine Heilung wird schnell voranschreiten und deine Gerechtigkeit wird vor dir hergehen und die Herrlichkeit des Herrn wird deinen Zug beschließen. 2. Petrus Kapitel 2, Vers 9. Es wird der Tag des Herrn kommen wie ein Dieb. Plötzlich. Wie ein Blitz aus dem heiteren Himmel. Und du kannst nicht mehr viel machen. Jetzt ist noch die Gnadenzeit. Jetzt kehr um. Und lass dich retten. Die Langmut Gottes hat ein Ende. Auch bei den Gläubigen. Ich warne. Weißt du, wir können Christen sein. Aber als ich mir darüber nachdachte, und habe gedacht, das muss ich auch sagen. Ich kann euch das nicht vorenthalten. Auch bei den Gläubigen hört die Langmut Gottes auf. Lukas Kapitel 13, Vers 6 und folgende Verse. Er sagt ihnen ein Gleichnis. Gott sei Dank, dass es ein Gleichnis ist. Und dass es nicht real und wirklich ist. Es ist nur eine Geschichte. Er sagte ihnen ein Gleichnis. Es hatte einer einen Feigenbaum, den er gepflanzt hatte in seinem Weinberg. Und er kam und suchte Frucht darauf und fand keine Frucht. Und er sprach zu dem Weingärtner: Siehe, ich bin nun 3 Jahre lang hier gekommen und habe Frucht gesucht an diesem Feigenbaum und finde keine Frucht. So hau ihn ab. 3 Jahre sucht der Herr Jesus Frucht. Was nimmt er mir den Boden und dem Boden noch die Kraft weg? Er aber antwortet und sprach, also der Weinbauer: Herr, lass ihn noch dieses Jahr. Lass ihn noch dieses Jahr, bis ich ihn nochmals umgrabe und ihn nochmals dünge und nochmals begieße und noch lieb habe und noch streichle und was weiß ich. Vielleicht bringt er doch noch Frucht. Wenn aber nicht, dann hau ihn ab. Du, das ist, als ich das gelesen habe, ist mir durch Mark und Bein gegangen. Dann hau ihn ab. 3-mal. Dieses Jahr noch 1 Jahr. Alle unsere Chancen sind Gnadenmomente. Weißt du, Gott gibt uns die Möglichkeit, sich zu entwickeln, nicht nur schön auszusehen, sondern er gibt uns die Möglichkeit, Frucht zu tragen. Weißt du, wir haben Dienstmöglichkeiten. Viele begreifen nicht. Weißt du, viele denken, die kommen in der Gemeinde, Gott berührt sie, sie sind gesegnet, jetzt sind sie Hauskreisleiter, jetzt sind sie Opernsänger, jetzt sind sie, was weiß ich, Anbetungsleiter, jetzt können sie ihren Zirkus machen. Weißt du, Gott will, dass du hineinwächst in die Gottseligkeit. Oder gleich Pastoren. Verstehst du? Weißt du, wir müssen lernen, uns langsam Stück für Stück zu entwickeln. Und deshalb, wir sind da, wir werden geschliffen, wir werden poliert, das ist die Langmut Gottes, wir werden umgegraben, wir werden gedüngt, wir werden beschnitten. Viele begreifen das alles nicht. Verstehst du, sie denken, jetzt woanders kann ich mich entfalten. Nein, es geht nicht um unsere Entfaltung, sondern es geht um unsere innere Reife. Und dass wir Frucht hervorbringen. Und man bringt Frucht aus sich selbst heraus. Du kannst nicht das wie ein Weihnachtsbaum behängen mit allen möglichen Früchten. Der sieht glücklich und schön aus, aber das ist alles nicht, ist nur alles Glas und Pappe. Und was weiß ich sonst noch was. Aber so sind viele Christen behängt wie Weihnachtsbäume. Oh, ich habe das und ich habe das. Gottes Langmut ist, dass du aus dir selbst ein paar Tannenzapfen bringst. Aus dir selbst. So auch für die Gläubigen hat die Langmut Gottes ein Ende. Wenn er keine Frucht bringt, Frucht der Gnade, weißt du, diese Gnadengaben, wenn wir nicht mit dem Sündigen aufhören, weißt du, den alten Menschen kreuzigen, Der alte Mensch muss gekreuzigt werden. Der eigene Wille muss fallen gelassen werden. Weißt du, wir müssen in Jesus bleiben. In Jesus bleiben. Petrus schreibt nochmals, und ich lese nochmals, hier Petrus Kapitel 3, Vers 14, der Halben. Und deshalb, Geliebte, da ihr das alles erwartet und so befleißigt euch, ohne Flecken und untadelig vor ihm erfunden zu werden, in Frieden. Und erachtet die Langmut unseres Gottes für eure Errettung. Das ist, Gott ist geduldig. Weißt du, stell dir mal vor, Jesus wäre vor 10 Jahren gekommen. Wo wärst du da gewesen? In der Welt, in der Disco. Beim Teufel. Bei den Esoterikern, Spiritisten. Irgendwo in der Kirche. In der toten Kirche, im Leichenhaus. Wo wärst du vor 10 Jahren gewesen? Deshalb danke Gott. Deshalb danke Gott, dass er dich jetzt noch so langmütig noch so stehen lassen hat, dich ein paar Mal umgegraben hat und verpflanzt und umgepflanzt hat und betreut hat. Und dann heißt es, wachset aber in der Gnade und in der Erkenntnis unseres Herrn Jesus Christus und unseres Heilandes Jesus Christus. Wachset. Wir sind hier, um zu wachsen. Vielleicht doch ein Äpfelchen, doch eine Birne, vielleicht doch noch eine Frucht. Und irgendwann ist zu Ende. Es gibt ein Lied, das hat man so in den Erweckungszeiten gesungen. Muss ich gehen mit leeren Händen? Muss ich so vor Jesus stehen? Kann ich keine einzige Gabe ihm bringen? Keine einzige Frucht? Muss ich mit leeren Händen vor Jesus stehen? Und schau, pass auf, du bist errettet, damit du Frucht bringst. Du hast Gnade empfangen, damit die Gnade wirksam wird durch Jesus Christus. Preis Gott, lass uns aufstehen und lass uns Gott bitten, dass wir die Zeit der Gnade nicht verscherzen, sondern die Zeit nützen und auskommen. Vater, ich danke dir, dass du uns Gelegenheit gibst zum Wachsen, Gelegenheit gibst zum Reifen, Gelegenheit gibst, treu zu sein in kleinen Dingen, Frucht zu tragen, Herr Jesus. Und ich danke dir, dass du mich immer wieder umgräbst, dass du bei mir immer wieder noch an die Arbeit gehst und dass du immer wieder mit mir versuchst. Herr, und du hast noch so viel Versuche mit meinem Leben gemacht und hast mir immer wieder eine neue Chance gegeben, aufzustehen und weiterzumachen. Und ich danke dir dafür, Herr Jesus, dass du uns alle noch nicht aufgegeben hast. Aber bald wird die Gnade zu Ende sein. Und Herr, mein Herz blutet, wenn ich an die Millionen Menschen denke, an die vielen Christen denke, die mal das angefangen haben, die haben gut angefangen, sind wunderbar gelaufen und dann sind sie lau und träge geworden und die Welt wieder lieb gewonnen wie der Demas. Herr, für diese Menschen wird einmal ein schreckliches Erwachen geben, die alles gewusst haben und alles verpasst haben. Oh Gott, öffne die Augen, ehe es zu spät ist. Wir können für diese Menschen nur beten. Herr, wir können für diese Menschen nur ringen. Öffne ihnen die Augen, dass sie merken, bald ist der Zug abgefahren und es kommt kein weiterer Zug mehr. Es kommt kein Messias mehr. Es kommt kein Heiland mehr, der sie rettet und nochmals Gnade erzeigt. Wir haben Jesus, entweder nehmen wir ihn an oder wir lassen es bleiben. Herr, und bitte offenbar dich den Menschen, die dich noch nicht kennen, die dich noch nicht so richtig erlebt haben, dass sie dich erfahren und dich erleben. Danke, Herr Jesus. Amen.